Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über psychische Erkrankungen, über Depersonalisation, Derealisation, Depression, Angststörung, Essstörung, Suizidalität. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann hört euch bitte diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine an. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Und ihr dürft euch Hilfe holen. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet vom Leben, fürs Leben, Leben mit Verbrennungen. Gezeichnet fürs Leben. Ich bin Lena Cornelissen, Burn Survivorin, Influencerin und Feministin und darf in diesem Podcast mit vielen spannenden Menschen über Verbrennungen, Behinderungen, chronische Erkrankungen, Mental Health, Inklusion und Antidiskriminierung sprechen. Wie kommen wir zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft, in der alle Menschen überall teilhaben können? Wie können wir endlich das Stigma psychischer Erkrankungen überwinden? Und was wünschen wir uns von Menschen ohne Verbrennungen, Behinderungen oder Diskriminierungserfahrungen? Wir laden euch ganz herzlich ein, uns auf der Suche nach Antworten zu begleiten. Und jetzt erstmal Vorhang auf, Bühne frei und viel Spaß beim Zuhören. Aber Cinzia, die Gesellschaft wird doch immer egoistischer. Hast du nicht Sorge, wenn du jetzt hier irgendwas von Selbstmitgefühl predigst, dass wir dann alle nur noch an uns selber denken?
Nein, Selbstliebe und Selbstmitgefühl, das hat absolut nichts mit Egoismus zu tun. Indem ich gut auf mich selbst achte und auf meine Bedürfnisse achte und diese auch kommuniziere, sorge ich eben dafür, dass es mir gut geht. Und nur wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein und auch anderen helfen. Also ich glaube tatsächlich, dass es genau das Gegenteil ist. Sondern je mehr ich mit mir selbst im Reinen bin und je mehr Mitgefühl ich für mich selbst aufbringe, desto mehr bin ich auch in der Lage, mich in andere hineinzufühlen und für andere da zu sein. Also das denke ich auf keinen Fall.
Absolut. Cinzia, du hast doch alles, was du brauchst, um glücklich zu sein.
Ja, das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe. Es kommt nicht darauf an, was man alles hat, wer man ist, wie viel Geld man hat, wo man wohnt, in einem schicken Haus oder irgendwie in der Lehmhütte. Erkrankungen passieren einfach und man sucht sich diese Dinge nicht aus und es kann eben auf ganz viele verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Wie wir schon gesagt haben, es kann körperlich bedingt sein, es kommt auf das Umfeld drauf an, auf die Charaktereigenschaften und es hat absolut nichts damit zu tun, wo man herkommt und was man alles hat.
Absolut.
Also man kann man kann alle Dinge haben, die man sich im Leben wünscht oder wofür andere einen beneiden und sich innerlich komplett leer und traurig fühlen. Das ist absolut kein Parameter dafür, wie es einem innerlich geht. Also das sieht man ja auch häufig bei irgendwelchen Stars oder halt bekannten Persönlichkeiten, die augenscheinlich alles haben, bekannt sind, Fans haben, viel Geld haben und das schönste Haus, was man sich nur wünschen kann. Und trotzdem kommt immer mal wieder dann raus, dass die Personen eben auch Depressionen hatten, Essstörungen oder sogar Suizid begangen haben.
Absolut. Und ich habe jetzt fast 2 Jahre damit verbracht, mich bei meiner vorbestehenden psychischen Erkrankung fertig zu machen und mir einzureden, ich habe doch gar keinen Grund, ich habe eigentlich gar kein Recht dazu, das entwickelt zu haben und meine Eltern haben mich immer geliebt und bla bla bla. Ja, und ich komme jetzt gerade mal an den Punkt, weil mir schon bewusst ist, dass ich mir dadurch einfach sehr selbst im Weg stehe. Aber trotzdem dass ich diese Erkrankung habe, ist allen klar, aber ich habe mich so daran aufgehalten, dass ich ja gar kein Recht dazu habe, weil es ging mir doch augenscheinlich, ging es mir doch gut. Ich hatte doch alles. Ich bin doch recht privilegiert aufgewachsen und so. Tja, Aber so funktioniert es halt nicht.
Nee, das muss man auch selbst aus dem eigenen Glaubensmuster streichen, ja.
Wie mit sehr vielen dieser Vorurteile, ne? Also wir sprechen viel bei Diskriminierung von internalisiertem Rassismus, Ableism, internalisierten Sexismus und so. Und das ist halt bei psychischen Erkrankungen genauso, dass das, was uns durch die Umwelt, die ja immer noch krass stigmatisiert und tabuisiert mit Blick auf psychische Erkrankungen, dass wir auch das relativ internalisiert haben. Ja, und dass da auch diese Glaubenssätze sich auf dem Weg zur Heilung immer wieder auftun und so ein Schlag ins Gesicht sind.
Ja.
Und sich dann da auch einfach mit Geduld zu begegnen, weil ich kenne das so ein bisschen von mir, ich mache mich dann selber noch mehr fertig dafür, dass ich mich fertig mache. Also es ist auch so ein Kreislauf, ne? Du bist irgendwann nur noch, machst dich fertig für alles, und dann machst du dich fertig dafür, dass du dich fertig machst, und dann machst du dich fertig dafür, dass du bla 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 bla.
Richtig, ist wie mit den Gedanken.
Genau, es ist ein Kreisel. Absolut. Man sieht dir aber gar nicht an, dass es dir schlecht geht, also kann es schon gar nicht so schlimm sein.
Ja, wie gesagt, physische Erkrankungen sieht man eben nicht an. Und häufig ist es auch so, dass Betroffene alles daran setzen, dass man es nicht sieht. Also dass sie im Alltag sogar funktionieren, irgendwo ihrer Arbeit nachgehen und augenscheinlich glücklich sind, also vielleicht sogar noch mehr lächeln als andere und noch freundlicher sind als andere, und ja, aber still und heimlich ein Doppelleben führen, weil sie eben auch verinnerlicht haben, dass sie bloß keine Schwäche zeigen dürfen und Angst davor haben, was andere denken, verurteilt zu werden, und umso mehr strengen sie sich eben an, diesem Ideal, was die Gesellschaft einem so vorgibt, zu entsprechen und bloß nicht negativ aufzufallen. Also das ist ja auch ein Thema, was mit sehr viel Scham behaftet ist und vor allem Angst auslöst. Also dahinter stecken ja ganz viele Ängste, dann vielleicht ausgeschlossen zu werden, nicht mehr gemocht zu werden, irgendwie nicht mehr liebenswert zu sein.
Ja.
Und deshalb setzen eben viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung diese Maske auf und tragen die tagtäglich. Und wenn sie dann irgendwie zum Beispiel nach der Arbeit oder nach der Schule nach Hause kommen, sind sie so erschöpft, weil das wahnsinnig anstrengend ist, diese Facette aufrechtzuerhalten. Ja. Und ein Stück weit belügt man sich dann selbst. Also ich kenne das auch von mir tatsächlich. Ich habe das viele Jahre lang versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Und das hat unglaublich viel Kraft gezogen, dass ich dann noch gar nichts mehr für mich selbst übrig hatte oder für meine Heilung. Und das hat sich in dem Moment geändert, wo ich einfach nicht mehr konnte, also ich einfach keine Kraft mehr hatte, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber in dem Moment war ich eben auch ehrlich zu mir selbst und habe mir nichts mehr vorgemacht. Und das war so der erste Schritt dann auch zur Heilung, eben das anzuerkennen, dass es mir jetzt gerade eben einfach nicht gut geht, und das zu akzeptieren und mir nicht länger was selbst vorzumachen. Und plötzlich hatte ich dann auch viel mehr Energie und Kraft übrig, die ich dann eben in mich selbst hineinstecken konnte und in meinen Heilungsweg, weil ich eben nicht mehr tagtäglich so tun müsste, als wäre alles in Ordnung.
Absolut, es ist einfach super anstrengend, diese Maske aufzusetzen. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und ich meine, es gibt durchaus psychische Erkrankungen, die kannst du ab und zu in manchen Fällen mal ansehen. Also du siehst vielen magersüchtigen Menschen an, dass sie eine Essstörung haben. Aber halt auch nicht allen. Ja, da fängt schon an.
Also auch bei
Menschen können auch noch eine Essstörung haben, nachdem sie wieder normalgewichtig sind. Mhm. Ne? Also und dann, das ist so, ich habe mich schon viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ja bei mir einfach die Narben sichtbar sind. Und ich muss sagen, ich bin erleichtert darüber, weil ich es einfach nicht ertragen könnte, mich noch mehr rechtfertigen. Weil so habe ich das Gefühl, sie nehmen mir einfach einen Teil der Rechtfertigung ab. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass ich das so sehen muss. Also es hilft mir natürlich schon, Und ich glaube, ich hätte auch sonst kein Problem mit meinen Narben. Aber natürlich ist es auch traurig, dass das so mein Grund ist. Weil so denke ich, ja, dass einfach mir wird auch nach dem, was ich erlebt habe, zugesprochen irgendwie oder zugestanden, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben oder so. Das wird in dieser Ausnahmesituation, in der ich mich befand und befinde, zugesprochen. So, aber Menschen, die eben nicht diesen einen einschneidenden Auslöser hatten, wird es nicht zugestanden. Bei mir ist es mit meiner vorbestehenden Erkrankung so. Leute sagen mir dann, ach, ernsthaft musst du dir jetzt das Problem noch machen, wo ich mir denke, ich mache mir das Problem nicht. Und ich finde es einfach so, so traurig, ja, dass Menschen, was psychische Erkrankungen angeht, auch noch unterteilen in Leute, wo sie denken, der Auslöser sei ein legitimer Grund, psychisch krank zu sein, und solche, wo sie denken, es sei alles Anstellerei und was Aufmerksamkeitsheischerei. Und ich finde, es ist einfach dermaßen übergriffig, das von außen so zu bewerten, weil jeder Mensch, der psychisch krank ist, hat einen legitimen Grund. Ja, das macht keiner niemand ist freiwillig psychisch krank, ja. Und irgendwie vergessen die Leute dabei, ja, dass meistens keine Freude ist, ja.
Auf jeden Fall, das hast du richtig gut gesagt, ja. Also ich erinnere mich auch noch daran, wo ich eben nicht so ernst genommen wurde, dass ich mir manchmal gewünscht habe, also es klingt jetzt schrecklich, aber ich habe mir gewünscht, ich wäre richtig arg körperlich krank. Dass ich mich nicht mehr die ganze Zeit dafür rechtfertigen muss, warum es mir jetzt so schlecht geht und warum ich einfach nicht mehr kann, sondern dass man mir das ansieht und dann auch ja, glaubt, dass es mir nicht gut geht. Und das war tatsächlich dann auch ein Grund, warum ich in die Essstörung gerutscht bin. Ich hatte auch jegliche Essstörungen. Also es fing dann an mit einer Magersucht. Und als ich dann eben so dünn war, also man muss bedenken, mir ging es schon 2-3 Jahre davor ganz arg schlecht. Und diese Magersucht war dann im Endeffekt nur ein Versuch, mich eben auch auszudrücken, dass es mir schlecht geht. Und erst dann kamen die Leute von außen auf mich zu und haben dann gesagt, ja, geht's dir nicht gut. Aber ich habe schon 2-3 Jahre davor das kommuniziert und nach Hilfe gebettelt regelrecht. Aber erst dann, wo man es mir angesehen hat, wurde mir das auch geglaubt. Und das ist ganz, ganz traurig und gefährlich. Ja. Und auch schon im Nachhinein, als ich dann so weit war, dass ich das Nicht-Essen, die Magersucht nicht mehr als Weg genommen habe, um eben zu zeigen, dass es mir nicht gut geht, sondern auch ja, mit mir so weit im Reinen war, dass ich sagen konnte, man muss es mir jetzt nicht mehr unbedingt ansehen. Aber als dann die Leute kamen, ja, du hast zugenommen und siehst, das sieht gut aus und dir geht's ja wieder gut, aber das ist halt eben auch Schwachsinn, weil in meinem Kopf ging es mir halt auch da immer noch nicht gut. Und da muss ich noch ganz viel tun, ja.
Oh, dann dieses, ja, das ist dann auch wieder so. Also jeder, der nachdenkt, eigentlich bei einer Magersucht, das kriegst du nicht einfach so aus deinem Kopf wieder raus, ja?
Nee.
Und dann zu sagen, Leuten, die sich irgendwie dazu durchgerungen haben, ah, du hast zugenommen, das sieht gesund aus, du siehst jetzt gesünder aus, das mag nett gemeint sein, es ist aber für die Leute eine Bestätigung von deren größten Ängsten, total. Ja, weil sie wollen ja auch nicht gesund aussehen.
Richtig.
Ja, dann kommt ja auch dieses Monster wieder, ja, dann werde ich nicht wahrgenommen und dann werde ich übersehen und dann bin ich ein Nichts mehr und dann
interessiert
sich keiner mehr für mich.
Ja, also es wird ja auch, also man definiert sich ja dann auch ein Stück weit darüber. Also die Erkrankung, die Magersucht wird dann zum Teil der Identität und wenn das auf einmal dann wegfällt und Leuten fällt das auch noch auf, dann kann das eben dazu führen, dass Menschen dann sofort wieder, ja, das gewohnte Verhalten zeigen und eben wieder ganz arg abnehmen. Ja, aber es ist ja, also auch bei anderen Essstörungen, jetzt bei einer Bulimie oder auch einer Binge-Eating-Störung, im Kopf geht es den Menschen ja trotzdem nicht gut, auch wenn man das sieht. Also kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ich habe da ganz lang still und heimlich für mich gelitten und Essanfälle gehabt und mich dann übergeben und sowas. Und augenscheinlich ging es mir da perfekt und ich sah gut aus und habe auch viel Sport gemacht und die Menschen haben zu mir gesagt, ja, du siehst so gesund aus und ich bewundere dich und waren schon neidisch auf meine Optik, wo ich mir dann dachte, oh mein Gott, ich wünsche das niemandem. Aber ich hatte eben dann auch nicht die Kraft, dann zu sagen, was wirklich los war oder habe mich nicht getraut.
Ja, ja, das kenne ich auch. Also ich hatte lange oder immer noch ein bisschen die Angst, dass Leute sich dann von mir abwenden, weil sie denken, ich sei so plemplem. Was ja auch irgendwas Internalisiertes ist, weil keine Freundin, mit der ich darüber geredet habe, hat dann gesagt, ich sei plemplem, sondern hat eigentlich so reagiert, wie ich es mir gewünscht habe. Und trotzdem bleibt da dieses Monster Angst vor einfach, dass Leute sich von dir abwenden. Und ich meine, gerade in solchen Situationen brauchst du andere Leute mehr denn je. Und auch wenn es nicht Richtung Klammern geht, so ist doch diese Angst vor, dass sich jetzt alle von dir abwenden, ist einfach existent. Ja, und dann ist halt die Sorge, selbst, ich sage mal, ich habe vor meinem Unfall 37 Kilo gewogen, ja. Da war es mir nicht anzusehen. Und trotzdem war einfach diese Angst da, wenn ich irgendwas sage, dann habe ich keine Freundin mehr oder so.
Ja.
Und das ist so, ja, also ich finde, da muss einfach noch ganz, ganz, ganz viel passieren, damit eben Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht so unnötig noch mehr leiden. Weil dass Menschen psychisch erkranken, das haben wir, glaube ich, schon deutlich gemacht, das werden wir nicht verhindern können, ja. Es gibt Prävention, Maßnahmen, ach, ich weiß es nicht, auch diese ganzen Schönheitsideale überdenken und so weiter. Schule und so, Mobbing, bla bla. Also es gibt sehr viele Ansatzpunkte. Aber trotzdem, es werden immer Menschen psychisch erkranken. Und da müssen wir einfach ganz viel machen, damit wir den Menschen nicht die Hölle noch mehr heiß machen. Also.
Ja, das kann ich 100% unterstreichen.
Wir haben jetzt viel darüber geredet, was wir uns oder was für Vorurteile uns begegnen. Ich denke, es wurde offensichtlich klar, dass das, was ich dann so gesagt habe, also Jins, ja, du hast keinen Grund, traurig zu sein oder so, dass das nicht meine Meinung war, sondern die Vorurteile. Ich glaube, das wurde klar, nur nochmal für alle als Auflösung. Wie würdest du dir denn wünschen, dass Menschen stattdessen reagieren?
Auf jeden Fall, dass sie keine Schuld zuweisen und eben sagen, dass man sich das selbst aussucht. Also wie wir es eben schon gesagt haben, sondern dass man akzeptiert, dass es so ist, wie die Betroffenen das auch äußern. Und dass eben keine Vorwürfe und zusätzlicher Druck noch von außen gemacht wird. Oder auch ungefragte Ratschläge sind auch so ein Thema, wo man sehr vorsichtig sein sollte, halt als Angehörige auch. Also es ist total verständlich, dass man, wenn eine Person im nahen Umfeld, die man gern hat, dass man da helfen möchte und für die Person da sein möchte. Aber oftmals ist da eben weniger mehr und oftmals ist einfach, ja, wenn ihr zuhört und einfach signalisiert, dass ihr da seid, wenn die Person was braucht oder wenn sie reden möchte, eben schon genug, dass die Person einfach das Gefühl bekommt, sie ist nicht allein. Aber mit ungefragten Ratschlägen sollte man eben sehr, sehr vorsichtig sein und auch mit Formulierungen wie du musst doch nur mal oder du solltest, das ist eben ja sehr, sehr kritisch. Genau. Und ich finde es eben dann auch wichtig, keinen Druck zu machen, sondern auch darauf zu vertrauen, dass die betroffene Person schon weiß, was für sie richtig ist und wann sie auch an dem Punkt ist, den nächsten Schritt zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Weil Druck sorgt nur dafür, dass es umso länger dauert und dass die Person sich vielleicht noch mehr zurückzieht. Also da eher mit Akzeptanz und Verständnis zu begegnen, und ja, da zu sein, wenn die Person was möchte.
Du hattest bei dem Post, wo wir auch einige der Vorurteile, die wir besprochen haben, her haben, auf deinem Account auch geschrieben, Ratschläge sind auch Schläge.
Ja.
Und ich habe mal irgendwo so einen ganz schönen Spruch gelesen, den ich so passend finde. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, aber ich bin für dich da und versuche dich so zu unterstützen, wie du mich brauchst. Weil ich finde, da sind total viele wichtige Aspekte dabei, die du auch schon angesprochen hast. Dieses, ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Also das einfach anzuerkennen. Ja, auch in gewisser Weise die eigene Hilflosigkeit zuzugeben. ja, es tut mir total leid, und dich so zu sehen, es macht mich irgendwie hilflos.
Ja.
Und trotzdem habe ich so das Gefühl, mit Ratschlägen kannst du momentan nichts anfangen. Also auch die eigenen Gefühle einfach offen zu machen, wodurch, oder ehrlich darzulegen, wodurch man ja auch schon selber so das Signal gibt, es ist voll okay, auch über Gefühle zu reden.
Ja.
Ja, ich bin für dich da, ich nehme dich ernst. Und dann, aber ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Auch dieses, ich bin manchmal Freundinnen ganz dankbar, wenn sie mich auch einfach in Ruhe lassen. Also wenn sie
ja.
auch nicht nachhaken, ob wir jetzt doch telefonieren wollen oder so, wenn ich halt gerade gar nicht telefonieren möchte. Aber dann gleichzeitig, wenn ich eben etwas habe, wo ich bei Unterstützung brauche oder mir wünsche, dass sie da einfach da sind und nicht das machen, was sie denken, was ich brauche oder was sie brauchen. Das gibt es ja auch oft, dass in der Hilflosigkeit, in der sich Angehörige befinden, sie eher das machen, was ihnen selber hilft. Also dieses, ach, das wirst du schon schaffen und du bist stark und ich mache mir da gar keine Sorgen, das hilft mir selber. Einfach so, die wird das schon schaffen, ich brauche mich nicht drum kümmern. Aber der Person selber hilft halt gar nicht. Also da schon ein bisschen auf sich selber zu achten und schauen, was kann ich leisten. Und wenn ich jetzt sagen kann, nee, mir wird es zu viel, mir geht es selber nicht gut, dann das aber auch so zu kommunizieren und so zu verpacken, dass eben nicht die betroffene Person denkt, sie sei einfach eine Last oder so.
Ja.
Also das
ja.
ist halt auch ganz wichtig. Und ansonsten da sein und ehrlich gesagt, auch wenn es sich wenig anhört, einfach zuzuhören, ja, und zu sagen, es tut mir sehr leid, dass es dir so geht, wie es dir geht, das hilft viel mehr als diese Ratschläge. Und es
ja.
ist in manchen Situationen, ist es nicht nichts, sondern es ist alles. Ja?
Auf jeden Fall, ja. Ja. Und als Angehöriger auch einfach mal zu fragen, was wünschst du dir denn von mir? Oder was kann ich für dich tun? Und wenn die Person dann eben sagt, nichts, sei einfach da, wenn ich dich brauche, das dann eben auch zu akzeptieren und das genauso anzunehmen. Also und auch generell, also es erwartet niemand von euch, dass ihr komplett versteht, was in der betroffenen Person vorgeht. Aber es wäre schön, wenn ihr es akzeptieren könnt, dass jetzt gewisse Sachen einfach gerade eben nicht so funktionieren, ja, wie man es gern hätte.
Es gibt Situationen, sorry.
Red du ruhig weiter.
Es gibt Situationen, in denen das wirklich schwierig wird für Angehörige und in denen die auch in der Zwickmühle stehen. Also wenn zum Beispiel eine Person offen Suizidgedanken äußert, ne, also was machst du da?
Ja.
Am besten
ich das
ist dann
nochmal dann differenzieren würde.
Klar, genau. Also einfach diesen Wunsch, ach, mein Leben ist so anstrengend, ne? Und wenn es dann Richtung konkretere Pläne geht, dass einfach da, wenn möglich, mit der betroffenen Person geschaut wird, was eine Lösung ist, ob zum Beispiel auch eine stationäre Aufenthalt eine Lösung ist. Es gibt immer auch Beratungsstellen, an die ihr euch als Angehöriger wenden könnt. Ja, auch von Selbstbetroffenen. Wenn ihr wirklich denkt, ihr kommt hier gar nicht weiter. Und ich sag mal, dass ihr Menschen, also deswegen, oder dass ihr eine, dass ihr Menschen sozusagen einweist, oder ihr könnt ihr natürlich nicht, aber dass ihr Menschen mehr oder weniger dazu zwingt, stationären Klinikaufenthalt zu machen, es sollte die letzte Option sein, auch wenn ich verstehen kann, dass es eine Ausnahmesituation für alle ist. Oder was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch das gemeinsame Gespräch auf jeden Fall suchen und zu schauen, wie kam es jetzt dazu, dass es sich so akut verschlechtert hat. Also gab es irgendeinen Auslöser. Aber generell, wenn es wirklich um Suizidgedanken geht und konkrete Pläne, oftmals ist es so, dass die Betroffenen das gar nicht wirklich wollen.
Ja.
Also, dass es eben auch wieder ja, so ein Versuch ist, dann eben gesehen zu werden und nach Hilfe zu schreien und dass dann einfach wichtig ist, das eben nicht zu ignorieren oder Angst davor zu haben, das anzusprechen, dass es dann dadurch noch schlimmer werden könnte, sondern nee, das auf jeden Fall wahrzunehmen und das anzusprechen, also offen damit umzugehen und auch zu fragen, ja, wie geht's dir gerade, warum möchtest du das machen, was erhoffst du dir dadurch? Und oftmals kommt dann eben auch heraus, dass die Person das eben gar nicht wirklich möchte. Und dann kann daraufhin dann ja bewusst ja, daran gearbeitet werden, eine Lösung zu finden. Also wenn die Gedanken mit einem durchgehen und man da akut in so einer Situation ist, dann kann man auch häufig gar nicht mehr klar denken. Und dann möchte man vielleicht was, was man aber gar nicht wirklich möchte. Also weil man so blockiert ist von sich selbst und das als einzigen Ausweg sieht. Aber wenn sich das alles mal wieder ein bisschen beruhigt hat, also das Unwetter sich quasi ein bisschen verzogen hat, dann merkt man, ja, Gott sei Dank, es ist nicht so gekommen. Und ja, es gibt doch auch andere Dinge.
Und wenn dann dieser, ich sag mal, dieser Sturm erstmal vorbei ist, dann sind die Betroffenen auch sehr gut in der Lage, selber zu entscheiden, ob sie jetzt einen Klinikaufenthalt machen wollen oder nicht. Es geht dann tatsächlich darum, diese akute Situation irgendwie durchzustehen.
Genau,
die Da kann es auch einfach helfen, das zusammen durchzustehen. Also, dass ihr dann vielleicht eure Freundin fragt, ob ihr mal bei denen bleiben sollt oder so, ne?
Genau. Also es geht nicht darum, den Betroffenen da die Zurechnungsfähigkeit abzusprechen,
nee,
sondern es ist eben einfach eine Ausnahmesituation. Und vielleicht kennt ihr das doch selbst, dass euch einfach dann echt die Gedanken mit euch durchgehen, aber schon eine halbe Stunde später ja, fragt ihr euch, wie kam ich denn jetzt darauf? Also ja, genau.
Und ganz viele von diesen Skills, die eben viele Betroffene von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, auch selbstverletzendem Verhalten, also mit ganz vielen psychischen Erkrankungen entwickeln Menschen in der Psychotherapie oder darüber hinaus eben so Skills. Das sind Dinge, die eben in den verschiedenen Situationen, in denen es ihnen nicht so gut geht, mit verschiedener Eskalationsgrad helfen können. Und wenn Menschen zum Beispiel auch nicht zum ersten Mal in dieser Situation sind, könnt ihr natürlich auch fragen, was hat dir damals geholfen, ne? Und auch einfach ganz konkret zu fragen, absolut, also die andere Person halt auch für voll zu nehmen, nicht zu bemuttern, nicht von oben herab, sondern einfach so zu sagen, hey, ich bin für dich da, ja, und das auch anzusprechen. Ich glaube, das ist auch, was ich ganz krass merke, Menschen haben total Angst von Psychotherapie, von PsychiaterInnen, die Namen von psychischen Erkrankungen oder wie auch immer auszusprechen, weil sie denken, sie würden dadurch was triggern. Wenn ich davon rede, zur Psychotherapeutin zu gehen und die Leute dann nicht Psychotherapeutin sagen wollen, wo ich mir so denke, du triggerst nichts damit zu sagen, Psychotherapie. Ich finde, es ist ganz gut, sich selber bewusst zu machen, was alles schon triggern kann. Ne? Also sich dessen auch mal bewusst zu sein und lieber einmal mehr als einmal weniger eine Triggerwarnung zu machen. Aber nicht, wenn Betroffene davon reden, eine Psychotherapie zu machen, nicht dann irgendwie den Namen Psychotherapie nicht auszusprechen. Und ehrlich gesagt, auch zum Beispiel mit einer Essstörung, die ist so omnipräsent, ja, wenn Leute dann sagen oder nicht von Essstörung reden wollen, dann ist es einfach total bescheuert, weil man triggert nichts. Es ist sowieso da.
Ja, das stimmt. Sorgt eher wieder dafür, dass es halt noch mehr tabuisiert wird und sich die Betroffenen dafür schämen, ja, und sich die Angst immer mehr verfestigt. Vor allem auch mit dem Besuch bei einem Psychiater oder Psychiaterin oder eben wenn man eine Psychotherapie macht. Es ist halt auch nur ein Arzt. Also es ist denen ihr Job und die wurden dafür ausgebildet. Und das macht eigentlich keinen Unterschied, ob man jetzt zum Zahnarzt geht, zum Hausarzt oder eben zum Psychiater. Also ich finde, da muss man überhaupt keine Angst vorhaben. Und nur wenn wir auch mit gutem Beispiel da vorangehen und eben zeigen, dass da nichts Schlimmes dabei ist, dann kann sich auch was verändern. Also indem wir weiterhin dann ja so tun, als wäre da irgendwas Schlimmes bei, verfestigen wir nur diese Tabus und Stigmatisierung.
Absolut.
Und ich für meinen Teil möchte da mit einem, ja, als gutes Beispiel vorangehen und hoffe, dass sich das mit der Zeit ja auch immer mehr normalisiert.
Da bin ich, also inzwischen bin ich da recht hoffnungsvoll, dass sich was ändern wird, weil ich einfach merke, dass gerade auch auf Instagram die Blase wird immer größer von Menschen, die offen darüber reden, über ihre psychischen Erkrankungen, die dann auch genau das machen, was du auch machen möchtest, Cinzia. Und auch so generell, also ich bin ja noch politisch aktiv und so, da ist es auch immer mehr Thema, also Mental Health und Awareness und so weiter. Und ja, also ich hoffe das sehr, ich versuche auch dazu beizutragen, auch wenn es für uns selber super mühsam ist und wenn es natürlich auch zusätzliche Ressourcen zieht, weil ich viele psychische Erkrankungen halt auch einen chronischen Faktor haben. Ja, du lernst mit ihnen zu leben, aber sie sind halt nicht weg. Und dann diesen ganzen Aufklärungs... also mir gibt es total viel, aber natürlich gibt es auch Kraft. Und wenn dann Leute so reagieren, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Psychotherapie, dass sie dann denken, mir geht es jetzt akut total schlecht, ja, und nicht, ja, ich gehe halt jede Woche zur Psychotherapie, ob ich jetzt in einem absoluten Tief bin oder ob es mir einfach immer noch nicht gut genug geht, dass ich das alles alleine hinbekomme. Also es wird irgendwie, es besteht sehr wenig Verständnis dafür. Ja. Und wenn das einfach so dein Bild ist, du kannst nur zur Psychotherapeutin oder zur Psychiaterin gehen, wenn es richtig schlecht geht, dann gehen halt Leute auch erst an zur Psychologin oder zur Psychiaterin, wenn es ihnen richtig schlecht geht. Und eigentlich, das merke ich bei mir, ich hätte es viel früher machen sollen, ich hätte es viel früher irgendwie behandeln lassen sollen, weil irgendwann ist es so chronisch, ja, dass du viel, also es ist einfach viel tiefer in deinem Gehirn drin und es dauert viel länger, bis du es wieder rausbekommst. Und deswegen wirklich, wenn es euch irgendwie nicht gut geht oder so, dann dürft ihr ein Erstgespräch ausmachen und dann könnt ihr zusammen mit einer Fachkraft besprechen, an welchem Punkt ihr steht und ob da so eine professionelle Hilfe sinnvoll ist, ob zum Beispiel auch eine Selbsthilfeangebot was Richtiges ist, ob jenes oder jenes oder ob dieses eine Gespräch dir schon mal hilft, das einzuordnen, macht es einfach. Also ich meine, ihr könnt nichts verlieren, die Leute verurteilen euch da nicht. Das war irgendwie meine große Sorge, dass die denken, ich sei komplett verrückt. Ich weiß nicht warum, aber das ist so immer dieses, was ich so das Gefühl habe, was immer rüberkommt von der Gesellschaft, dass Menschen, die psychisch krank sind, komplett verrückt sind. Ich mag diesen Begriff verrückt überhaupt nicht, weil er eben diese Vorgeschichte hat. Trotzdem ist es irgendwie so das, was ich mir ganz oft denke, in ganz vielen Situationen, wenn du jetzt das oder das machst oder sagst, dann denken die Leute, du bist verrückt. Ja, und ich finde es einfach so traurig. Und auch gerade bei einer Psychologin, die macht es jeden Tag. Ja, die denkt nicht, du bist verrückt, wenn du eine Zwangsstörung hast.
Nee, und vor allem, also im Erstgespräch, da kann man das doch offen ansprechen, was man denkt. Also, dass man eben denkt, also man ist verrückt oder man weiß gar nicht, ob man jetzt hier richtig ist oder ob es einem schlecht genug geht. Und dann wird der oder die Psychologin auch genau das sagen, dass es eben vielen so geht. Und dass es garantiert nicht das erste Mal ist, dass sie oder er sowas hört. Und euch dann auch beruhigen, dass ihr, ja, je nachdem, was ihr habt, auf jeden Fall am richtigen Platz seid. Ja, genau. Ich habe aber noch was für die Wünsche, was ich mir wünschen würde, wie das Umfeld mit psychischen Erkrankungen umgehen. Und zwar fände ich es schön, wenn die Person mit der Erkrankung eben als Ganzes gesehen wird und nicht nur auf die Krankheit reduziert wird. Also nur weil man jetzt krank geworden ist, ist man ja trotzdem noch der Mensch, der man noch vorher war. Und man hat immer noch all seine Charaktereigenschaften und Stärken und auch das, wofür man vorher geschätzt wurde und weshalb man mit der Person befreundet ist. Und das fällt ja nicht alles weg, nur weil die Person jetzt krank geworden ist. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz arg wichtig, eben den ganzen Menschen zu sehen und auch noch als diesen Wert zu schätzen, weil auch aus der betroffenen Perspektive kann ich halt eben sagen, dass ich es ganz schlimm fand irgendwie, wenn jetzt nur noch meine Erkrankung eben gesehen wird, aber gar nicht mehr, was mich ausmacht als Mensch und dass ich eben doch immer noch die hilfsbereite und Freundin bin, die auch für andere da ist und was für tolle Sachen ich alles schon gemacht habe und nur weil das jetzt gerade vielleicht nicht mehr so durchkommt, sind diese Dinge ja nicht weg. Ja.
Absolut. Und ich meine, ihr seid keine Psychotherapeutin für eure Freundin, ja. Und es ist voll gut, wenn ihr da seid, wenn die Menschen darüber reden wollen. Ihr müsst die Leute nicht therapieren. Das ist nicht eure Aufgabe. Aber da sein ist schon so viel wert. Und gleichzeitig, ihr müsst halt auch nicht immer darüber reden, ne? Also es ist wichtig, dass in akut zum Beispiel suizidgefährdeten Phasen darüber gesprochen wird. Aber ansonsten dürft ihr auch einfach mal Spaß haben und über total lächerliche Sachen reden. Ja. Und ihr dürft auch über euch reden. Ja, also ihr müsst jetzt nicht die Person mit Samthandschuhen anfassen. vor allem Unheil dieser Welt bewahren. Und was mich immer mega aufregt, ist dann, wenn Leute sagen, ja, aber das ist doch nichts verglichen mit dem, was du hast. Ich so denke, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, die schlimmst betroffene Person auf dieser Welt zu sein. Ja, was ich nicht angebracht finde, ist, wenn Leute sagen, ich bin traurig momentan, also geht es mir genau wie dir. Aber vielleicht lassen wir das einfach mal mit vergleichen. Also vielleicht sagst du auch einfach, mir geht's momentan nicht so gut, ich bin in einer schwierigen Phase, ich bin viel traurig, ich weiß nicht, fühle mich manchmal leer oder so. Und dann einfach dieses, aber das ist nichts verglichen mit dir oder das hört sich doch jetzt für dich sicherlich lächerlich an. Streich das einfach. Die meisten werden das nicht denken. Wenn ihr jetzt irgendwie von euch aus ankommt, ja, boah, also ich kenne das voll und mir geht's ja genauso. Wenn es einfach traurig versus Depression ist, ist es nicht angebracht. Aber wenn ihr einfach sagt, ihr seid traurig, ohne Vergleich, ja, dann ist es voll okay. Also.
Ja, also dass man eben auch die eigenen Gefühle hört und nicht denkt, man muss jetzt selbst zurückstecken, weil man eben ja eine angehörige Person hat, der es gerade so schlecht geht. Also da auch ruhig sehr gut auf euch selbst achten und schauen, was wollt ihr und was könnt ihr und eben auch die eigenen Grenzen kommunizieren und offen sagen, wenn euch das jetzt zu viel wird. Also ihr könnt auch da gemeinsam dann Hilfe ins Boot holen durch eben eine professionelle Person und auch sagen, ich brauche jetzt mal 2 Tage einfach auch Zeit für mich selbst. Ihr seid nicht für das Wohlergehen und die Gesundheit der anderen Person verantwortlich, auch wenn ihr vielleicht manchmal das Gefühl habt, sondern ihr könnt helfen und unterstützen, aber die Hauptarbeit muss immer noch die Person selbst machen.
Absolut. Ihr könnt die Leute nicht heilen, ihr könnt die Leute nicht retten, ihr könnt ihnen meistens auch nicht helfen, ihr könnt einfach sie unterstützen, dabei den Weg selber zu gehen. Und das ist eben was, wo ihr voll auf euch selber achten müsst, weil es zieht auch Kraft. Also natürlich zieht es Kraft, das so mit durchzumachen. Und ihr dürft da auch auf euch selber achten, je nachdem, um was es geht. Wenn ihr dann merkt, ihr seid zu tief drin, dann könnt auch ihr euch Hilfe holen. Ja, also es ist halt alles, kann so ein Kreislauf werden.
Ja, und es gibt auch Selbsthilfegruppen für Angehörige, ist vielleicht auch ganz schön.
Ja, voll. Und dass ihr dann einfach merkt, ihr seid nicht alleine mit dem Problem. Und ihr seid nicht schlechte Menschen, wenn ihr jetzt sagt, euch wird es zu viel. Ihr lasst die Leute nicht im Stich, ihr verratet sie nicht. Und ihr seid auch keine schlechteren Freundinnen, wenn ihr das sagt. Ihr seid einfach Menschen, die in Selbstfürsorge irgendwas noch für sich selber haben. Also, was total wichtig ist, du hattest das mal in einem Post geschrieben, Cinzia, 2 kranke Personen helfen am Ende auch niemandem weiter.
Richtig, ja, so ist es. Deshalb immer gut auch auf euch selbst achten, ja. Und es sind euch niemand böse, wenn ihr sagt, ihr könnt das jetzt eben nicht mehr tragen.
Ja. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen auf dich zurückkomme, Cinzia, oder hast du noch was für, was du andere Menschen mit auf den Weg geben, was du Angehörigen oder so?
Nee, ich glaube, wir haben es jetzt genug gesprochen. Also, genau, drängt die Person zu nichts und vertraut darauf, dass sie weiß, was für sie richtig ist und dass sie auch die nötigen Ressourcen hat, sich selbst da wieder rauszuholen. Ja, ihr seid nicht dafür verantwortlich.
Das ist ein voll gutes Statement dazu.
Danke auch für diese Folge und für das Gespräch. Es kommt noch eine Folge 3. Und wir freuen uns über Feedback. Ich überlebe mit Verbrennungen auf Instagram und Cinzias Account heißt Verkauft und Zugenäht. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch einige Impulse mitgeben. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiederhören.